Leben wir jetzt tatsächlich in einer Zeit mit einer besonderen Krisendichte?
Ich glaube, dass es auch vor 30 Jahren, dass es dort weltweit jede Menge Krisen gab, die in der Quantität vielleicht dem heute gleichkommen. Der signifikante Unterschied ist die Auswirkungen, die die Krisen entfalten und die medialen Möglichkeiten.
Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Dein Ton läuft. Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Oliver Kohl. Oliver Kohl ist Amtschef des Streitkräfteamtes der Bundeswehr in Bonn. Und das aber nur noch ein paar Tage. Und ich möchte ganz gerne den Anlass nutzen. Oliver Kohl lebt in Mühlhausen, hat also eine regionale Verbundenheit. Die Gelegenheit nutzen, um mit ihm über seine Amtszeit in verschiedensten Situationen, Positionen zu sprechen und vor allem auch, was wir in einer sehr krisendichten Zeit, vielleicht von einem Mann, der viele Krisen durchlebt hat und Führungsverantwortung in diesen Krisen übernommen hat, lernen können. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein kann.
Ja, Herr Kohl, Sie verlassen die Bundeswehr nach vielen Jahren in Führungsverantwortung. Was haben Sie über Führung gelernt? Was hat sich vielleicht in dieser langen Amtszeit auch verändert über die Jahre hinweg? Und was gibt es vielleicht oder was war so eine Erkenntnis, mit der Sie nicht gerechnet hätten?
Nun, was habe ich gelernt? Kurze Antwort, alles. Ich meine, was weiß ein 20-jähriger Abiturient über Führung oder gar militärische Führung? Also von daher, vom Grundsatz habe ich alles während meiner Zeit gelernt. Ich wollte immer zur Bundeswehr. Ich wollte Menschen führen. Das war irgendwie so
sehr früh klar.
Sehr früh klar. Meine Mutter sagt, es war mit 11 Jahren klar, dass ich Soldat werden will. Es gibt keinen Soldat bei uns, warum auch immer.
Wie hat sich das dann geäußert? Familie musste antreten, oder?
Glaube ich nicht. Ich habe keine Erinnerung daran. Aber meine Mutter betont das immer. Ich habe keine Erinnerung daran. Mhm. Und das hat sich dann über die Jahre stabilisiert. Es gab auch noch andere Optionen. Aber die Bundeswehr war halt dann die gekommen ist und hat gesagt, wir hätten sie gerne. Und dann bin ich halt zur Bundeswehr gegangen und habe mich dafür entschieden. Hat sich Führung verändert? Ja, natürlich. Also in den letzten 40 Jahren hat sich einiges verändert, wie auch das gesellschaftliche Umfeld sich ja verändert hat. Und wenn auch sicherlich abgestuft, ist die Bundeswehr auch heute noch ein Spiegel der Gesellschaft. Vielleicht nicht mehr so wie in der Zeit der Wehrpflicht. Mhm. Aber die gesellschaftlichen Veränderungen greifen natürlich bei uns. Und dann muss man bei uns halt immer dann noch schauen. Es gibt ja einen Auftrag, den wir am Ende des Tages haben. Und die gesellschaftlichen Entwicklungen nur so weit dann zu übernehmen oder zu reflektieren, dann auch in der Führung, wie es dem Auftrag dann noch zuträglich ist.
Dieser Auftrag, der hat sich ja ein bisschen gewandelt jetzt in den letzten Jahren, von einer Einsatzarmee wieder hin zu einer Verteidigungsarmee zu werden. Also wir haben gesagt, Gesellschaft wieder oder Spiegel der Gesellschaft auch. Wir erleben einige Transformationsbewegungen, Umbrüche. Und genauso ist das ja eigentlich jetzt auch, oder würde ich jetzt als Laie vermuten, eine Transformation innerhalb der Bundeswehr. Wie wichtig ist da eine gute, transparente Führung? Wie führt man da richtig in so einen Transformationsprozess?
Naja, die Führung an sich folgt ja gewissen Regeln. Da ist es zunächst erstmal unabhängig, in welchem Umfeld sie führen. Es gibt auch im normalen Tagesdienst unterschiedliche Führungssituationen, auf die sie dann reagieren müssen. Wenn Sie in der Offizierausbildung sind, werden Sie von Beginn an für Führungssituationen vorbereitet. Und zwar nicht auf eine spezielle, sondern Sie kriegen querschnittliche, wenn Sie so waren, Schlüsselqualifikationen mit. Sie kriegen Techniken an die Hand gegeben, die Sie in den jeweiligen Situationen dann anwenden müssen. Im Prinzip kann man damit 10.000 Soldaten führen, aber auch einen Kindergarten führen am Ende des Tages. Das klingt ein bisschen profan.
Sie haben ja auch Pädagogik studiert?
Ja, ja. Da habe ich aber nichts über den Kindergarten gelernt. aber in der Tat, die Art und Weise, wie geführt wird, auch die Ansprache untereinander ist eine andere geworden. Aber die Grundprinzipien, wie Führung läuft im Militär, hat sich nicht wesentlich geändert, kann ich zumindest nicht erkennen.
Mhm. Man spricht ja auch immer so über die neue Generation, die vielleicht nicht ganz so diszipliniert ist, wie es vielleicht früher noch war. Merken Sie das?
Naja, es sind andere Anforderungen. Sie kommen mit anderen Einstellungen, anderen Erwartungshaltungen. Aber ich bin kein Anhänger von dieser, mit den Neuen kann man, mit den Jungen kann man gar nichts mehr anfangen. Ich halte das für albern. Denn am Ende des Tages, wenn ich mich entsinne, vor 40 Jahren waren wir für unsere Altvorderen auch der Untergang des Abendlandes. Wir fanden das auch nicht gut. Dann können wir es ja heute nicht genauso machen. Und wie Sie sicherlich wissen, war ich vor der jetzigen Verwendung Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr über 5 Jahre. Und da habe ich ja mit, ich sag mal, jungen Nachwuchskräften jeden Tag zu tun gehabt. Und das war schon anders als zu unserer Zeit. Man muss sie anders ansprechen. Man muss mehr diskutieren, das ist so. Aber das ist ja nichts Ehrenrühriges, ganz im Gegenteil.
Es wird mehr ausgehandelt.
Nee, es hat nichts mit Aushandeln zu tun. Es hat was damit zu tun, dass sie einen mehr fordern und hinterfragen. Und
was das, ja erstmal gut ist.
Absolut. Ich kann das nur dicht unterstreichen. Eine wesentliche Erfolgsgarantie bei in Führung generell, aber militärischer Führung, ist, dass man in der Lage ist, einen Perspektivwechsel zu machen. Die Herausforderungen, die man hat, auch mal von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und von daher ist dort gefordert zu werden, sich also jedes Mal selbst zu reflektieren und sagen, liege ich ja nicht richtig, ist Kernbestand militärischer Führung. Ein militärischer Führer, der dazu nicht in der Lage ist, ist ein schlechter Führer.
Was lässt sich davon auf den zivilen Bereich übertragen?
Eine ganze Menge. Eine ganze Menge.
Also unterscheidet sich militärische Führung überhaupt von Führung im Zivilen?
Naja gut, ich kann natürlich nur die militärische Seite sehen, aber ich erinnere mich, während Corona hatte ich ein Interview gegeben bei einem anderen Medium. Und da hatte ich gedacht, wer liest sowas? Die Reaktion war immens, die kam und brachten mir dann einen Vortrag an einer Uni in Süddeutschland im Rahmen eines Studienganges zu Führung vorzutragen oder bei einer Genossenschaftsbank am Wochenende Führungskräftetraining durchzuführen aus der Sicht, wie wir das machen. Und interessante Erkenntnis, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, die Erkenntnis war auf der anderen Seite, so viel anders ist das gar nicht. Es gibt, wie gesagt, ein paar Techniken, die nicht haben, darüber haben wir gesprochen, aber die Grundprinzipien von Führung sind im Zivilen wie im Militärischen, zumindest aus deren Bewertung, gleich. Und so wie Sie es geschildert haben, muss ich das dann auch erkennen.
Na gut, disziplinarisch gibt es vielleicht.
Nun, es gibt natürlich Unterschiede, also Befehl und Gehorsam gibt es bei denen nicht. Und bei uns geht es am Ende des Tages um Leben und Tod. Wenn man das mal abzieht oder Vorwegabzug hat, dann sind die Prinzipien am Ende des Tages sehr, sehr ähnlich.
Wenn Sie jetzt auch Leben und Tod schon ansprechen, so Führung in einem Auslandseinsatz meinetwegen, wo noch nicht alle Determinanten so richtig bekannt sind, wie trifft man da Entscheidungen am besten?
Naja gut, von Anfang an, also man weiß ja nie, was hinter der nächsten Ecke passiert. Und von Anfang an werden wir in der Ausbildung mit Situationen konfrontiert, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und dann sind wir in einer Situation, wo ja, erstmal fast schematisch gewisse Dinge ablaufen, wie wir eine Situation analysieren. Das ist automatisch, ist ein bisschen, das Prinzip ist, was ich eben sagte, damit kann man 10.000 Mann führen, militärisch, oder einen Kindergarten führen. Wo man also versucht, sich diese Situation, in der egal wie komplex sie ist, zunächst erstmal auf den Wesensgehalt zu reduzieren, worum geht's ja eigentlich. Und dann sich alle Informationen besorgt von Beratern, die man hat, Informationen über Umweltbedingungen oder was auch immer da am Ende des Tages mit reinspielt. Und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, okay, mehr Informationen werde ich nicht kriegen. Der ehemalige amerikanische Außenminister Colin Powell, der war aber auch Soldat, der hat mal ein Buch geschrieben. Ich glaube, das heißt It Doesn't Take a Hero, so ähnlich. Und er sagte, ein militärischer Führer kann maximal 80% der Informationen haben. Und dann mehr gibt's nicht. Das ist so ähnlich wie Pareto-Prinzip. Und dann muss er entscheiden. Und diesen Punkt, das lernt man. Das ist eine Sache von Erfahrung, dass man merkt, okay, die Erkenntnis, mehr habe ich jetzt nicht. Und dann nimmt man das, was man an Informationen hat, was man an sonstigen Rahmenbedingungen hat und trifft dann daraufhin Entscheidungen. Und das ist das Zweite, dass wir gelernt haben, in jedem Fall Entscheidungen zu treffen. Weil eine Entscheidung, die 5 Minuten zu spät kommt, ist zu spät. Dann lieber suboptimal zum richtigen Zeitpunkt. Und das kriegt man mit Erfahrung mit. Und deswegen Ungewissheit wird uns nie davon abhalten, militärischen Führer eine Entscheidung zu treffen, die dann falsch sein kann. Das stellt sich aber immer erst hinterher heraus. Und deswegen ein mir gut bekannter Professor hat das mal ungewiss als Kompetenz genannt, der Bundeswehr. Das heißt also, das Handeln ins Ungewisse hinein ist Bestandteil unseres Berufes. Damit werden wir groß und davor haben wir keine Angst.
Das ist interessant, dass Sie das mit dem Warten jetzt gesagt haben, weil es auch meine nächste Frage gewesen wäre, wie gefährlich Zögern sein kann, wenn man nicht schnell genug eine Entscheidung trifft.
Also Zögern im Sinne von zaudernd, brandgefährlich. Noch schlimmer ist ein militärischer Führer, der nicht entscheidet. Auch das gibt's. Das ist für die Truppe, für diejenigen, für die er Verantwortung trägt, die schlimmste Situation, weil die Truppe bleibt im Ungewissen. Und Truppe, die im Ungewissen ist, ist das Schlimmste, was sie haben können. Was anderes ist, nicht sofort zu entscheiden, wenn man noch nicht, ich sag mal, entweder entscheiden kann, weil man diese 80% noch nicht hat, oder wenn man, wenn man sagt, ich warte lieber noch mal ab. Das kann man vielleicht gar nicht an so harten Kriterien festmachen, aber die entscheidende Größe ist, zum rechten Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen werden Sie immer hören, wenn Dinge unklar ist, immer die Frage, bis wann muss die Entscheidung getroffen sein? Und dann wird es zeitgerecht getroffen auf Basis der Informationen, die man dann hat.
Wie vermittelt man es dann glaubwürdig gegenüber der Truppe, dass die dann auch den Glauben daran hat, dass diese Entscheidung richtig ist, obwohl noch einiges im Ungewissen ist?
Also persönliche Kenntnisse ist in unserem Beruf das A und O, dass sie also den Menschen kennen, der vor ihnen steht und das Vertrauen zu diesem Menschen hat. Also wenn es einer richten kann, dann ist er es oder sie es. Ist vollkommen egal. Und dieses Vertrauen ist die Grundlage, am Ende ist halt die Grundlage dessen. Aber das ist zweigleisig. Das heißt, ich muss auch Vertrauen zu meinen Untergebenen haben. Und wenn die erfahren, ich habe Vertrauen zu denen, gebe denen möglichst große Freiheiten, damit die ihren Teil dazu beitragen können, dann wächst Vertrauen und ist, ich sag mal, die Basis geschaffen, auch in unsicheren Situationen, dass alle das Beste geben, um da rauszukommen. Wie gesagt, das Ergebnis kann keiner vorhersehen.
Und da haben wir nämlich eine Parallele zwischen dem militärischen und zivilen Bereich, denn wir Führungskräfte bei Funke werden auch gecoacht, je nach Bedarf, wie man das dann im Führungskräfteseminar oder eben dann auch mal ein persönlicher Coach. Und einer meiner Coaches sagte mir mal, man muss eine Unsicherheitskompetenz, so wie Sie eben gesagt, Ungewissheitskompetenz entwickeln, um in unsicheren Zeiten Sicherheit auszustrahlen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen kryptisch, aber heißt vor allem auch, dass man als Führungskraft auch sagen können darf und muss, ich weiß jetzt noch nicht, wie der Weg genau ist, aber ich weiß, was das Ziel ist. Und es kann sein, dass wir unterwegs mal eine Kurskorrektur vornehmen müssen. Und es ist auch kein Fehler, auf sich zu fahren teilweise, weil im Nebel fahren wir ja auch nicht 120, wenn wir nicht viel sehen. Und das entspricht im Prinzip ja genau dem, was Sie eben ausgeführt haben.
Und damit haben Sie Ihre Frage selber beantwortet, wo die Unterschiede zwischen militärisch und zivil liegen, die sind gar nicht so groß.
Vertrauen ist wahrscheinlich, bei uns geht es nicht um Leben und Tod, Vertrauen ist wahrscheinlich beim Militär dann aber doch mal nochmal eine ganz andere Komponente.
Absolut, das ist war aber am Ende des Tages, Vertrauen hat viel mit Kenntnis dessen zu tun und wenn man ehrlich ist, dass also man das, was man sieht von dem Menschen, der Überzeugung ist, ja, so ist er und dazu gehört auch zu sagen, weiß ich nicht. Dazu gehört auch zu sagen, hier lag ich falsch. Auch das, da bricht man sich ja keinen Zacken aus der Krone.
Früher war das in der Führung, glaube ich, nicht so. Ne?
Also, das mag alles so sein, aber Sie fragen mich ja nach meiner Meinung.
Wie es jetzt ist, genau.
Das hilft weiter, das Vertrauen am Ende des Tages zu stärken. Man sollte die Führungskraft nicht, bei jedem zweiten Satz sagen, weiß ich nicht oder ich habe einen Fehler gemacht. Das wäre sinnvoll. Also das Vertrauen in die grundlegenden Dinge sollte schon da sein. Dann funktioniert Führung sehr, sehr gut.
Was hat Sie in kritischen Situationen so am meisten geleitet, mit Blick vielleicht auf einen eigenen Wertekompass oder einen allgemeinen gesellschaftlich ausgehandelten Wertekompass?
Ja, also ich bin schwer im christlichen Glauben verwurzelt. Da hole ich alles her, was ich brauche. Also wenn es um Werte am Ende des Tages geht. Und die, wenn man das vergleicht, diese Werte, also nehme ich mal den Kernwert des christlichen Glaubens, die Nächstenliebe, die finden Sie bei uns im Soldatengesetz am Ende des Tages. Da steht was über Kameradschaft drin. Da steht was über Fürsorge, sich um den Nächsten am Ende des Tages zu kümmern, sodass also ich mit diesem Wertekompass auch im militärischen Bereich sehr, sehr gut umgehen kann und der mir diverse Male Richtschnur war und auch in schwierigen Situationen geholfen hat, mit denen umzugehen. Denn es gibt einen alten Grundsatz, Führung macht einsam. Am Ende des Tages ist der militärische Führer dann häufig auch auf sich alleine gestellt und muss ein paar Dinge auch mit sich selber ausmachen, weil es halt kein Peer-to-Peer ist, mit dem er sich mal in Ruhe austauschen kann.
Mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige Zuhörer fragen, wie verträgt sich denn Nächstenliebe mit Militär und Waffen?
Ja, können Sie gerne fragen. Aber am Ende des Tages, solange, und jetzt bin ich kein Exeget, um die Bibel genau auszulegen, geschweige denn bin ich ein Friedensethiker der katholischen oder evangelischen Kirche. Aber für mich ist das in der Tat kein Widerspruch, weil ich diene meinem Land. Ich bin bereit, mein Leben einzusetzen für meine Mitmenschen. Lebe in einem Land und diene einem Land, was an Recht und Gesetz gebunden ist, was diese Werte im Grundgesetz ja auch, sind sie ja reflektiert.
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter.
Das kommt noch hinzu. Ja. Und vor dem Hintergrund habe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten mit, dieses zu machen. Ja, es gibt andere, die das anders auslegen. Das ist aber meine Auslegung, die mir hilft, als meinem Wertekompass zu versuchen, vernünftig zu führen und richtig zu leben.
Werte und Auftrag, sind die irgendwann mal in Spannung miteinander gekommen in Ihrer Karriere?
Also nicht grundsätzlich. Nicht grundsätzlich. Also Nächstenliebe heißt natürlich nicht, wenn ich in meinem Umfeld irgendetwas bei einem meiner Untergebenen sehe, dass er irgendwas schlimm falsch gemacht hat, dass ich dann sage, ich liebe ihn so, ich mach mal den Mantel des Schweigens drüber. Mhm. Das natürlich überhaupt nicht, aber so grundsätzlich, wie ich sag mal, unsere Großväter es noch erleben mussten, wo ja nun wirklich Auftrag und das, was sie gemacht haben und ein Wertekompass, wie er mir eigen ist, das wäre nicht kompatibel gewesen. Wie ich da reagiert hätte, da bin ich keiner, der weiß, wie er, der jetzt sagen könnte, hätte ich so und so gemacht. Das, glaube ich, in der Situation muss man das entschieden, aber einige Dinge wären definitiv nicht gegangen. Und dann wäre ich in der Tat im Grundlegend und dann wären die Werte immer wichtiger gewesen.
Mhm. Zu so einer langen Karriere wie Ihre mit unheimlich vielen Stationen auch, also so viele Reisen, wahrscheinlich viel weg von zu Hause. Mhm. Wie stark muss so eine Überzeugung sein? Also sagen Sie, dienen dem Land. Woher kommt diese Disziplin? Wie haben Sie das geschafft?
Meine Familie väterlicherseits kommt aus Bernterode. Also wir kommen eigentlich aus Marxfeld. Mhm. Daher sind wir auch alle Katholiken. Bis zum heutigen Tage.
Ich bin Mühlhäuser und bin nicht christlich.
Ja, das macht ja alles hier gutes Recht, das nicht
das
zu sein.
Das alte Spannungsfeld zwischen den Mühlhäusern.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja an der Grenze. Gleichwohl, mein Vater ist in Eisleben geboren und die Hälfte seiner Familie hat, wie das damals hieß, rübergemacht. Die Hälfte ist in der DDR geblieben oder dann in der DDR.
War das dann, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal dazwischen frage, aber biografisch einfach, ja. War das ein Zufall, dass Sie in Mühlhäusern gelandet sind?
Der Dienstherr, das war damals Bundeswehrstandort.
Aber das war Zufall, oder wollten Sie dann dahin, weil es war ja, ist ja fast Heimat dann, wenn Sie aus...
Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Mhm. Das hieß, das Regimentskommandeur, das war damals ein Regiment dort in Mühlhausen, und da habe ich gesagt, ja, gehe ich dahin, und das war wie nach Hause kommen, als ich dahin gekommen bin, zumal ich Mühlhausen aus meiner Kindheit kannte, weil da eine Tante Gemeindeschwester war. Und vor dem Hintergrund, wie die immer besucht haben, einmal im Jahr. Und das war auch der Grund, um auf Ihre Frage zurückzukommen, weil ich habe gesehen, unter welchen Rahmenbedingungen meine Familie dort gelebt hat, auch unter Repressalien zum Teil erheblich gelitten hat. Und das habe ich mir geschworen, das willst du nie. Mhm. Und vor dem Hintergrund, da mag das dann herkommen, weil ich das als Kind erlebt habe, dass ich Soldat geworden bin. Und das war für mich nie eine Frage, diese Disziplin, die Sie angesprochen haben, das war nie eine Frage. Ich empfinde das auch nicht als Belastung, das ist einfach so. Und dienen heißt halt, Dinge zu tun, auf die man nicht immer Lust hat, beziehungsweise die den persönlichen Wünschen schon mal zuwiderlaufen können und am Ende des Tages in unserem Beruf komplett zuwiderlaufen. Aber ich bin so, meine Frau ist so, wenn wir uns einmal für was entschieden haben, dann wird das auch gemacht.
Mhm, weil es jetzt nicht unbedingt der familienfreundlichste Beruf.
Absolut, das stimmt.
Und da braucht man auch, glaube ich, viel Rückhalt im privaten Umfeld.
Und da können Sie fest von ausgehen, dass ich das habe.
Und in ein paar Tagen noch viel mehr Zeit.
Korrekt.
Wir waren eben bei der Herkunft. Gab es da im Privaten ein Vorbild auch?
Nein.
Woran Sie sich da orientiert haben?
Nein. In dem überhaupt nicht. Es gibt keinen Soldaten in der Familie. Das kam out of the blue sozusagen, beziehungsweise wohl so hergeleitet, wie ich es eben gemacht habe. Es gibt keine Vorbilder diesbezüglich.
Hm. Man wird ja nicht einfach so Generalmajor. Es gibt ja viele, die eine Offizierslaufbahn, Führungsverantwortung anstreben und so weiter. Was ist das Geheimnis, wenn man mal so weit kommen will wie Sie?
Viel Glück. Viel Glück zu haben. Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort.
Ist Bescheidenheit auch wichtig?
Ja, halte ich generell für einen militärischen Führer für wichtig, sich nicht so wichtig zu nehmen. Sind wir wieder bei Selbstreflexion und dergleichen mehr. Denn ein militärischer Führer, der sich wichtig nimmt, nimmt die Truppe nicht wichtig und das kommt in meiner Vorstellung nicht vor. Mhm. Von daher habe ich sehr, sehr viel Glück gehabt. Natürlich, da können gute Lehrgänge zu und dergleichen mehr. Also das machen aber viele und machen alle. Aber dann irgendwann ist halt der Moment erreicht, wo zufällig irgendetwas passiert, was auch immer. Und dann geht's bei dem einen schneller und bei dem anderen weniger schnell.
Aber dann gibt's ja immer noch mehrere Kandidaten. Sie werden ja nicht an jeder Stelle bei jedem Karriereschritt Glück gehabt haben und Sie waren der Einzige, der irgendwie noch da war.
Nein, nicht der Einzige. Nein, natürlich nicht. Also das wäre ja vermessen zu sagen, vor allen Dingen, wenn das jetzt andere Kameraden von mir hören. Nein, das sicherlich nicht. Wie gesagt, immer ein bisschen Leistung muss man dann schon mal bringen und auch bereit sein, Dinge in Kauf zu nehmen, die vielleicht andere nicht in Kauf nehmen. Irgendwo hinzugehen, Dinge zu machen, wo sich jetzt nicht jeder nach vorne drängt. Aber das war...
Weil diese verschiedenen Standortwechsel und Pendeleien, das ist ja auch eine Belastung.
Ja, aber das hat ja jeder. Also das muss man am Ende des Tages sagen. Wobei mittlerweile, und das, als wir noch an der Führungsakademie waren, selber den Lehrgang gemacht haben, sind noch mehr als die Hälfte umgezogen. Heutzutage zieht ja kaum einer mehr um mit seiner Familie nach Hamburg. Die pendeln alle. Viele pendeln von Beginn an, weil sie sich irgendwo festgesetzt haben. Mhm. Das wäre nicht der Lebensentwurf meiner Frau oder meiner Familie und mir gewesen.
Ja gut, das muss man, da muss man drüber reden. Und das ist ja dann eine Entscheidung, die schwerwiegend ist.
Die ist schwerwiegend und ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob man das so als junger Mensch schon abschätzen kann, was es bedeutet, dann 30 oder 40 Jahre zu pendeln.
Ja. Wenn Sie Fehler gemacht haben, haben Sie ja sicherlich...
Das können Sie glauben.
Auch wie gehen Sie damit um? Wie sehr geht man da mit sich ins Gericht oder eben nicht?
Also vom Grundsatz her, ich löse es mal vielleicht einen Moment von mir, sondern generell, also wir sind ja, waren ja eben bei der Selbstreflexion von militärischen Führern, also sich allein bewusst zu sein, auch ich mache Fehler. Sich immer wieder zu reflektieren, war das gut, was ich gemacht habe. Fehler heißt immer so ganz konkret, ich habe da was falsch gemacht. Aber es gibt ja häufig Dinge, die kann man so oder so machen und da war es gut oder weniger gut. Das war jetzt noch nicht so ein Fehler, aber trotz alledem sich darüber immer zu reflektieren und ehrlich zu sich zu sein. Wenn es geht, auch ein Umfeld zu haben, das einem dann auch sagt, das war maximal second best. Um darauf hinzuweisen, hier, das ist nicht in Ordnung, so will ich es mal allgemein sagen, Fehler. Das ist nicht ganz einfach, weil doch der eine oder andere, ich sage, dass ich es nicht so tue, aber seinen eigenen Maßstäben muss man ja auch immer selber gerecht werden, das klappt sicherlich auch mal mehr, mal weniger gut, dann immer durchaus bereit bin, auch zu sagen, hier habe ich jetzt in der Tat einen Fehler gemacht, beziehungsweise hier hätte die Entscheidung auch anders lauten oder fallen können. Ich habe die und die Dinge nicht bedacht. Das ist mir vor kurzem noch passiert, wo ich in der Tat eine Entscheidung getroffen habe, die eine Situation verschlechtert hat, anstatt sie zu verbessern, was ich eigentlich gewollt hatte.
Jetzt sind wir ja neugierig, welche das war.
Das werden Sie von mir nicht erfahren. Aber es lag deutlich im menschlichen Bereich bei einer Dienststelle im Ausland, wo ich Dinge vollkommen falsch eingeschätzt habe und dadurch meinen Beitrag geleistet habe. Mhm. Das muss man dann auch unumwunden einräumen, dass man selber auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Situation nicht besser, sondern schlechter geworden ist.
Im Ausland, das Streitkräfteamt ist noch mit für die USA verantwortlich.
Also das Streitkräfteamt hat im Prinzip drei Säulen. Also die eine ist die Inlandssäule. Das sind so Inlandsdienststellen, die besonders sind. Da ist die Hundeschule mit dabei.
Sportschule.
Die Sportschule mit dabei, genau. Sie haben sie eingelesen, sehr ordentlich. Dann gibt es, und das ist der Kern, der in Bonn ist, ganz viele Männer und Frauen in Zivil und militärisch, die dem Ministerium unmittelbar zuarbeiten, in einer Fachlichkeit, die in der Tiefe im Ministerium nicht gemacht werden kann, weil es zu wenig Leute da gibt. Und dann gibt es den großen Auslandsbereich. Also Sie können davon ausgehen, dass 90% aller Auslandsdienststellen der Bundeswehr mir unmittelbar unterstehen. Also mir auch als Person. Und deswegen...
Auch selbst viel dann im Ausland jetzt nochmal unterwegs
gewesen? Ja, diesen fast nur. Oder sehr, sehr häufig. Das ergibt sich einfach so, weil Führung lebt von der Präsenz der Bosse. Das ist normal.
Wo war es am schönsten?
Am schönsten, das kann man nicht sagen, weil ich natürlich nicht irgendwo hinfahre, um mir das Gelände anzugucken oder touristisch unterwegs zu sein, sondern mit den Männern und Frauen zu sprechen und gucken, dass sie alles haben, was sie brauchen. Aber Hawaii war schon nicht schlecht.
Aha. Also auch ein bisschen Off-Time gehabt da?
Naja, Off-Time, so viel Off-Time ist das nicht, weil das immer maximal 1-2 Tage sind, die ich vor Ort bin, um dann zum nächsten Ort zu fahren. Aber man sieht halt ein bisschen, kriegt einen Eindruck, das ist schon nicht schlecht.
Ich habe gerade gemerkt, ich habe vorhin diese Fehlerfrage sehr deutsch formuliert, okay. Weil Fehler so negativ behaftet sind irgendwie noch. Es gibt ja Fehler und Fehlentscheidungen, aus denen man vielleicht auch lernen kann, einfach so was Positives zu ziehen. Und wir haben, glaube ich, in Deutschland diese Fehlerkultur noch nicht. Es wird sehr, sehr schnell negativ, wenn bei Ihnen Fehler passiert im militärischen Bereich, vielleicht eine Operation und da gehen dann oder verlieren Menschen ihr Leben. Oder im OP wird ein Fehler gemacht und jemand stirbt. Da muss man sagen, okay, das ist dann ein Fehler. Aber es gibt ja so viele Fehlentscheidungen, die jetzt nicht lebensbedrohlich sind und für die man trotzdem sehr verurteilt wird.
Ja, ist die Frage, wie geht man mit Fehlern um? Ich mag den Begriff Fehlerkultur nicht. Das klingt, als wenn wir Fehler kultivieren würden. Mhm. Darum geht's ja gar nicht, sondern...
Ist so ein bisschen gehypt auch, ne? So
das. Ja, der Gute, das ist dann, und alle reden von Fehlerkultur, ja, aber am Ende des Tages, wenn man dann mal dahinter schaut, wie macht es denn wirklich? Dann guckt man häufig in die toten Augen von London. Nämlich in der Tat, und das ist das Gehypt, was Sie gesagt haben, dass man das vor sich herträgt wie eine Monstranz, ohne es wirklich so zu operationalisieren. Also für mich, was für mich auffallend ist, und das wird mal ganz losgelöst von der Bundeswehr, auch insgesamt, typisch deutsch scheint mir zu sein, so würde ich es mal formulieren, dass zunächst mal ein Schuldiger gesucht werden muss. Wenn irgendwas passiert ist, ist erstmal der Schuld. Wer ist schuldig? Wer kann dafür? Hauptsache ich bin's nicht. Ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist eigentlich ein anderer, dass man erstmal guckt, warum ist der Fehler passiert. Zweiter Punkt.
Kann ja systemische Gründe auch haben.
Was auch immer. Zweiter Punkt, genauso wichtig. Was können wir tun, damit der Fehler nicht nochmal passiert? So, und wenn am Ende des Tages noch irgendjemand an den Ohren gezogen werden muss, ja, be my guest. Aber erstmal bitte in der Reihenfolge, das hielte ich dann, und das wäre dann eine Art von Kultur, wo man sagen könnte, Fehlerkultur, womit man dann wirklich aus Fehlern wirklich lernen kann. Und ich habe am meisten aus meinen Fehlern gelernt. Und das.
Gibt es einen, über den Sie auch sprechen können, aus dem Sie am allermeisten oder vielleicht auch auf einer Metaebene einfach? Personelle Entscheidungen meinetwegen oder so, dass man jemanden falsch einschätzt, auf die falsche Stelle setzt oder so.
Ja, gut, aber das ist immer die Aussage. Also ich erinnere mich an nichts, was mich so nachhaltig verändert hätte oder wo ich es so nachhaltig gelernt hätte, dass ich sagen könnte, ja, erinnere ich mich noch vor 10 Jahren das und das. Nein, glücklicherweise nicht, weil das müsste ja so signifikant sein, dass ich wahrscheinlich heute nicht da wäre, wo ich jetzt bin.
Ja, aber oft gibt es ja so eine persönliche Wahrnehmung auch von Situationen, die von außen lapidar sind.
Nein. Also nichts, dass ich mich erinnern will.
Aus Ihrer Perspektive, auch mit Blick auf die lange Karriere und Sie waren schon beim Militär zur Wende, also NVA, Bundeswehr, dann wie alles zusammengewachsen ist. Leben wir jetzt in einer tatsächlich in der Zeit mit einer besonderen Krisendichte oder ist die Wahrnehmung nur so?
Also wenn Sie es quantitativ fragen, was die Dichte angeht, weiß ich nicht, habe ich es nicht gezählt. Ich glaube aber schon, dass es auch vor 30 Jahren, also Sie haben gerade die Wende angesprochen, dass es dort weltweit jede Menge Krisen gab, die in der Quantität vielleicht dem heute gleichkommen.
Sie selbst waren ja auch in Kosovo und Afghanistan, ne?
In Bosnien war ich und in Afghanistan, genau. Und Kosovo dienstlich, aber nicht im Einsatz. Der signifikante Unterschied ist die Auswirkungen, die Krisen entfalten, und die medialen Möglichkeiten. Ich meine, Sie sind selber bei der Presse, Sie wissen selber, wie es vor 30 Jahren war. Da gab es eine Zeitung, dann zwei, drei Zeitungen, das war's. Und heute gibt es jede Menge Medien, die quasi in Echtzeit in alle Richtungen alle Informationen streuen können. Und dass dadurch der Eindruck entsteht, es sei jetzt mehr. Nee, wahrscheinlich kriegt man jetzt nur von allen oder kann man von allen was mitbekommen, was dazu führt, dass es wir von einer Krise in die nächste taumeln beziehungsweise von der hören und es deswegen so wirkt, wie Sie es geschildert haben.
Mhm. Mit den digitalen Medien würde ich es nochmal ganz kurz, weil wir merken ja im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wie sensibel auch diese digitalen Geräte sein können, wenn Standorte meinetwegen verraten werden, weil man nicht ordentlich mit diesen Geräten umgeht. Wie ist da der Kurs bei der Bundeswehr, was Mobiltelefone angeht?
Naja, also es gibt die zunehmende Sensibilität greift jetzt um sich. Es gibt klare Regeln, was man wo reinbringen kann. Aber man, gerade was die mobilen Geräte angeht, die sind ja quasi Fleisch und Blut mittlerweile übergegangen. Und ich weiß nicht, war ja vor kurzem mal ein Bericht, wo ein Offizier, glaube ich, der niederländischen Streitkräfte an Bord einer Fregatte, die eigentlich im Geheimen irgendwo im Mittelmeer unterwegs war, Sport gemacht hat mit seinem, man konnte genau sehen, wo die lang gefahren ist. Ja. Also die Gefahr ist immens. Die technischen Möglichkeiten sind
dazu. Also eine Lauf-App war das, glaube ich.
Ja, genau, sind immens. Und da muss man sehr, sehr drauf achten, erwische mich, und das räume ich ein, erwische mich auch häufig dabei, nee, hier jetzt nicht, das Gerät muss raus, weil ich selber auch nicht dran denke, aber die Gefahr ist immens, die Aufklärung darüber ist nahezu unbegrenzt, und da muss man sehr, sehr drauf achten, und zunehmend werden die Regeln auch bei uns deutlich stärker und strenger, dieses durchzusetzen.
Wie haben sich die Rekruten über die Jahre verändert? Also wir haben ja, wir bekommen Wehrpflicht. Ich habe zwar auch noch 10 Monate gemacht hier an Transportbataillon Henne. Und dann gab es ja keine Wehrpflicht. Jetzt gibt es so diese Bestrebungen, in die Richtung wieder zu gehen mit so einer halben. Wie hat sich das verändert von welchen, die über die Wehrpflicht gekommen sind und welche, die freiwillig zum Dienst gekommen sind?
Das kann ich nicht sagen, weil ich da ja natürlich nicht tätig bin, gerade was die Rekruten, also die ganz am Anfang, darin, das, worüber ich Erfahrung habe, hat es ja eben ausgeführt, ist, ich sag mal, mit Männern und Frauen, die schon 10, 15 Jahre bei der Bundeswehr waren. Und meine Erfahrung mit Rekruten oder mit jungen Soldaten, die sind über 10 Jahre her, so dass alles, was ich jetzt sagen würde, wahrscheinlich schon lange overrun by events ist.
Ja, mit den unterschiedlichen Generationen, von denen man spricht, Z-Y, und ich blicke ehrlich gesagt auch nicht mehr durch.
Ja gut, ich hatte Patia eben gesagt, also die Art und Weise des Umgangs, man muss anders mit denen umgehen, das wird für die Rekruten wahrscheinlich gleichermaßen sein heutzutage. Aber man muss von Beginn an dann auch deutlich machen, ja, alles verstanden, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Handys und dergleichen mehr. In unserem Beruf gibt es Grenzen, und die sind in unserem Beruf schneller erreicht als möglicherweise in anderen beruflichen Umfeldern. Das muss man schon sagen, und das ist sicherlich, wird es zunehmend schwieriger, wenn man, die Messlatte, an der wir es anlegen, nicht am scharfen Ende anlegen, diese Messlatte bleibt unverändert. Das sehen wir jeden Tag, können wir es in den Nachrichten sehen, sie noch viel mehr als Angehörige der Presse. Das muss die Messlatte am Ende des Tages bleiben, und da gehen halt einige Dinge nicht, selbst wenn sie dem gesellschaftlichen Mainstream entsprechen. Und wer das nicht mittragen kann, der hat bei uns nichts verloren.
Hätten Sie eigentlich auch länger arbeiten können, oder müssen Sie jetzt ausscheiden?
Nein, ich muss nicht ausscheiden. Es gibt per Gesetz festgelegt allgemeine und besondere Altersgrenzen für Dienstgrade. Die allgemeine Altersgrenze liegt noch bei 65. Die wird sich, prognostiziere ich mal, auch irgendwann anheben, soweit das halt bei, ich sag mal, im Bereich Soldaten geht. Und die allgemeine Altersgrenze für meinen Dienstgrad liegt bei 62. Dieses Lebensalter habe ich vor kurzem vollendet. Mhm. Und deswegen ist das ein ganz normaler Prozess, dass die Personalführung in Abstimmung mit dem Minister dann sagt, dass der bleibt, der geht, die bleibt und die geht. Das ist ein ganz normaler Prozess und da bin ich absolut fein mit.
Wir sind jetzt 3 Tage vor Ihrem letzten Arbeitstag.
Korrekt.
Wie fühlt sich das an?
Noch nicht, glaube ich, richtig angekommen, intellektuell natürlich, klar. Muss man mal schauen, nächste Woche, Mittwochmorgen, wenn ich dann wirklich zu Hause bin und dann meine Enkeltochter, die bei uns lebt, zur Schule geht und meine Frau auch zur Schule geht, allerdings in einer anderen Rolle, und ich dann zu Hause bin und um mich gucke, dann alleine bin, dann ist noch der Hund da, ein paar Vögel, und dann gucke ich mal, was ich mache. Und dann wird's wahrscheinlich irgendwann mal durchsickern. Aber am Ende des Tages bin ich mit der Situation fein. Definitiv wird es nicht sein, was man immer so bei uns so lapidar sagt, ah, musst du dir selber deinen Kaffee holen, mache ich heute auch. Dann macht dir keiner mehr die Tür vom Auto auf, mache ich heute auch. Ich sage, oh, ich bin jetzt nicht mehr wichtig. Das war mir nie gegeben, denn am Ende des Tages ist das alles nur auf Zeit gegeben. Ich habe immer versucht, das Mühe zwischen mir und der Sache zu lassen. Und ich bin mir absolut sicher, es wird genauso gut und genauso schlecht weitergehen, auch wenn der dann Oliver Kohl nicht mehr dabei ist.
Sie wollten ja keine große Übergabe irgendwie, oder?
Ja, es gibt einen Appell, wie sich das bei uns gehört. Dann gibt es dann zum Ende hin nochmal eine Serenade mit 3 Musikstücken und der Nationalhymne. Das ist so festgelegt für den Dienstgrad, den ich erreicht habe. Aber sonst alles Brimborium um mich, mit Verlaub, das ist nicht meins.
Wie viele Generalmajore gibt es denn in Deutschland?
Das kann ich Ihnen genau nicht sagen. Vielleicht so 50.
Ja, haben Sie ganz schön was erreicht, würde ich sagen.
Ich will mich auch nicht beklagen.
Haben Sie Hobbys?
Ja, also wenn ich Sie dann mal wieder fröne, ist es das Klavierspiel, was ich wieder beleben will, was ich sehr runtergefahren habe, was ich vor der Bundeswehrzeit brauchbar konnte. Dann gehe ich zur Jagd. Mhm. Hab mal einen Jagdschein gemacht vor einigen Jahren. Ansonsten, wenn Sie so einen unsteten Beruf haben wie ich, war ich auch gern zu Hause. Ob sich das jetzt in irgendeiner Form ändert, das muss die Zeit finden. Ansonsten weiß ich sehr viel mit meiner Zeit, auch so anzufangen mit 4 Klein-Klein.
Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Umfeld sich jetzt so aufeinander neu eingrooven muss und einsortieren muss.
Ja, na klar. Also meine Frau hat schon gesagt, wenn du nach Hause kommst, fügst du dich ein in den Ablauf. Das ist ja auch richtig so, denn sie ist über Jahre und Jahrzehnte war sie zu Hause mit den Kindern alleine in Anführungsstrichen, und da schafft man sich einen Ablauf. Mhm. Und die Tatsache, dass ich jetzt da auftauche, wäre ja lächerlich zu erwarten, dass dann jetzt dreht sich alles um mich. Hat sich vorher nicht getan, wird sich jetzt auch nicht tun.
Jeden frühen Appell.
Bitte?
Jeden frühen Appell.
Ja gut, aber ist die Frage, auf welcher Seite ich dann stehe.
Herr Kohl, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie nochmal den Weg nach Erfurt gefunden
Sehr
haben.
Sehr gerne.
Bevor Sie in den wohlverdienten Ruhestand treten. Und danke für die Einblicke.
Ja, war mir eine Freude. Wünsche Ihnen alles Gute.
Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke.
Ein Podcast von Funke.